Ja, es sind circa 2 Jahre, dass meine Familie und ich hier nach Berlin umgezogen sind, Teil der Ecksteingemeinde wurden. Ich möchte nur ein kleines Zeugnis geben von dem, was wir erlebt haben. Es gibt keine Gemeinde, die ich bis jetzt gekannt habe, wo wir so viel Liebe erfahren haben. Von dem ersten Moment an, als wir ankamen, waren ständig Helfer bereit, die viel Zeit geopfert haben, um zum Beispiel die Küche aufzubauen oder umzuziehen. Viele Helfer dabei, die dabei waren, wenn ich Rat brauchte. Viele Freundschaften, die sich entwickelt haben in so kurzer Zeit, dass es fast schwierig ist für mich, heute vor euch zu stehen und über Bruderliebe zu reden. Ihr seid ein Zeugnis für uns. Und was wir heute von Johnny gehört haben, bestätigt dieses Bild. Doch wenn uns die Bibel eins erklärt und eins klar macht, dann ist es das, dass wir bei Bruderliebe immer Schulden haben bei dem anderen. Römer 13, Vers 8 hat diese Aussage: Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Es wird immer noch einen Punkt geben, wo du deine Schulden gegenüber deinem Nächsten nicht beglichen hast. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns über Bruderliebe unterhalten. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch nochmal genau definieren, was ist das eigentlich und worum geht das eigentlich? Und die Tatsache ist die, dass Bruderliebe das Erkennungsmerkmal eines Christen ist. Und wenn wir einen Überblick verschaffen wollen über die Tatsachen, was alles einen Christen ausmacht, dann ist das erste Johannesbrief, der erste Johannesbrief, die Adresse, wo wir hingehen, wo wir uns darüber beschäftigen können, wie sieht ein Christ überhaupt aus? Und Johannes gibt einige Kriterien, anhand denen du das messen kannst. Er gibt verschiedene Tests, an denen du prüfen kannst, ob jemand wirklich ein Christ ist. Nun, Johannes schreibt an Leser, die geschüttelt wurden von Irrlehren, die dieses Konzept von wer ist überhaupt ein Christ und wer nicht, völlig durcheinander gebracht haben. Und Johannes sieht sich hier gezwungen, einfach nochmal die Grundlagen zu legen und nochmal deutlich zu machen, darauf, Leute, darauf kommt es an. Und wenn wir nochmal grob einen Rückblick werfen über den gesamten Brief, dann sehen wir, wie Johannes ganz am Anfang in Kapitel 1, Vers 1 einfach nur die Basis legt. Einfach nur sagt, wir bleiben bei dem, was von Anfang an ist. Und dieser Anfang ist Jesus Christus. Und Jesus Christus ist der gleiche, den wir schon erlebt haben. Und er geht dann weiter und erklärt, die Botschaft, die wir von ihm empfangen haben, ist, dass Gott heilig ist. Und weil er heilig ist, heißt das, dass du als Christ dich von der Sünde distanzierst. Dass du Vergebung brauchst. Und dann kommen weitere Kriterien, die er bringt, dass er sagt, ein Christ hält deshalb die Gebote Gottes. Ein Christ liebt deshalb seinen Bruder und ein Christ hasst deshalb die Welt. Und damit hat Johannes bereits in Kapitel 1, Vers 1 bis 2, Vers 17 eigentlich die ganzen Themen abgedeckt, die er in diesem Brief adressiert. Alles schon mal erwähnt und alles schon mal den Christen vorgehalten. Was Johannes allerdings macht, und das ist einzigartig für ihn, ist, dass er einen Argumentationsverlauf hat, wo er sich quasi im Kreis bewegt. Wie eine Spirale könnt ihr euch das vorstellen. Er steckt einmal alles ab und jetzt geht er nochmal rum und nochmal, einfach um deutlich zu machen und sicher zu gehen, dass jeder Christ auch wirklich versteht, worum es wirklich geht. Und wenn er einmal über Brüderliebe geredet hat, dann tut er es jetzt noch einmal, um einfach genau zu definieren, worum es geht. Und nachdem er also jetzt in Kapitel 2, Vers 18 noch einmal die grundlegende Lehre des Christus beschrieben hat, im Kontrast zu dem Antichristen, hat er in der Predigt, die Florian das letzte Mal gehalten hat, in 2, Vers 28 bis 3, Vers 10 noch mal genau erklärt, was es bedeutet, die Gebote Gottes zu halten. Und heute möchten wir uns mit den Versen in Kapitel 3, Vers 11 bis 18 beschäftigen, wo Johannes dieses Thema, die Liebe zu den Geschwistern, noch einmal im Detail erklärt. Und was er heute macht für uns, ist, dass er genau definiert, wie sieht diese Liebe aus. Und dementsprechend gibt es in diesem Abschnitt für dich heute Morgen 3 Anweisungen, die dir helfen, die Liebe zu deinen Glaubensgeschwistern umzusetzen. 3 Anweisungen, die dir helfen, die Liebe zu deinen Glaubensgeschwistern umzusetzen. Und die erste Anweisung ist, liebe deinen Bruder, weil das Wort es verlangt. Nun, wenn ihr den ersten Johannesbrief noch nicht aufgeschlagen habt, dann ist jetzt der Zeitpunkt, spätestens das zu tun. Schlagt mit mir auf 1. Johannes 3, Vers 11. Dort schreibt Johannes, Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nun, der Vers beginnt hier mit einem Denn. Und wenn ein Vers mit einem Denn anfängt, dann weist es uns darauf hin, dass es sich auf das bezieht, was genau vorher erwähnt wurde. Was schreibt Johannes denn in Vers 10? Dort schreibt er, hierin sind die Kinder der Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott und wer nicht seinen Bruder liebt. Das ist die grundsätzliche Aussage, die Johannes in Vers 10 macht. Und jetzt in Vers 11 gibt er die Begründung. Quasi auf welcher Autorität kann Johannes denn sagen, dass derjenige, der seinen Bruder nicht liebt, nicht aus Gott ist? Die Autorität ist das Wort. Vers 11. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Und er bezieht sich hier auf die Botschaft, auf die Johannes sich auch bereits in den früheren Teilen in dem Brief schon bezogen hat. In 1 Vers 5 schreibt er, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist. Es ist genau die gleiche Botschaft, die verkündigt, dass Gott heilig ist. Es ist auch die gleiche Botschaft, die in Kapitel 2, Vers 24, ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Also hier auch wieder die Botschaft, die aber genutzt wird als die Waffe, die gegen Antichristen wirkt. Und genau das ist dieses Wort Gottes, das die Leser von Beginn an gehört haben, das nichts Neues bringt. Nichts Neues. Das einzig wahre, alte Wort, das dir aber sagt, liebt einander. Johannes 13, Vers 34 sagt Jesus das selber, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie euch die Welt geliebt habe, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Oder Johannes 15, Vers 12, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Hier ist das Gebot, es ist nichts Neues, es ist das Wort Gottes, das bereits vor 2000 Jahren übermittelt wurde. Das ist so entscheidend für uns zu verstehen. Denn wir sind bekannt dafür, dass wir das Wort Gottes predigen. Wir sind bekannt dafür, dass wir an die Irrtumslosigkeit der Bibel festhalten. Wir sind bekannt dafür, dass wir sagen, dass nur das Wort Gottes allein die Regel für unser Glaubensleben ist. Und wir sagen, dass das Wort allein genügt. Doch wenn du das glaubst, wenn du daran festhältst, dann wirkt sich das aus in deinem Leben. Das muss sich in deinem Leben auswirken. Und wenn es auch so einfach ist zu sagen, ich glaube das und ich halte daran fest, dann ist es doch so schwer, es auch wirklich zu tun. Und dabei fordert Johannes hier jetzt mit so einem ganz klaren, eindeutigen, deutlichen Befehl auf, liebt einander. Nun, Johannes schreibt an Leser, die wie gesagt mit ihr Lehrer zu kämpfen hatten. Das waren Menschen, die ständig von irgendeiner Erkenntnis sprach. Und diese Erkenntnis war aber so was Besonderes, dass nicht jeder sie haben konnte. Und dadurch haben sie gedacht, sie seien was Besonderes, sie wüssten alles. Haben dann aber die These aufgestellt, dass Geist und Fleisch getrennt voneinander sind und daher die Erkenntnis, die ich habe, keinen Einfluss auf mein Leben haben muss. Und ihr seht, wie krass Johannes dem widerspricht. Das Wort Gottes, wenn du es begriffen hast, hat das die Auswirkung, liebt einander. Dort hält er entgegen, denn das ist das Ziel des Wort Gottes und das ist die Wirkung, die das Wort Gottes hat. Liebe ist der Kernpunkt schlechthin des gesamten Evangeliums, der gesamten Bibel. Und die Irrlehrer mögen mit Johannes noch ursprünglich zusammen ja, übereingestimmt haben, weil sie gesagt haben, ja klar ist Gott heilig und ja klar sehen wir das Wort noch als die Waffe gegen die Antichristen an, aber hier hält es an. Denn erst die Praxis beweist und entlarvt die Irrlehrer als solche, die sie sind. Und vor einigen Wochen hat Thomas für uns aus Markus 12 gepredigt, ab Vers 28. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen. In Vers 29 in Markus 12 spricht Jesus selbst zu einem Pharisäer, der ihn fragt, was ist überhaupt das höchste Gebot? Und was sagt Jesus da? Markus 12, Vers 29. Das erste ist, höre Israel, der Gott, unser Gott, ist allein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dieses ist kein anderes Gebot. Und wir lernen bereits, das sind Zitate auch aus dem 5. Buch Mose, wir lernen bereits aus dem 5. Buch Mose, dass die Liebe zu anderen sich gründet in der Liebe zu Gott. Liebe zu anderen ist auch nur dann möglich, wenn die Liebe zu Gott da ist. Nur wer Gott wirklich liebt, kann den anderen lieben. Und dementsprechend kann nur ein Christ den Nächsten wirklich lieben. Im Neuen Testament gibt Paulus Timotheus Anweisungen für seinen Dienst. Und Timotheus hat gegen Irrlehrer zu kämpfen, die anfingen, sich über Streitfragen und über Geschlechtsregister zu streiten, die anfingen, Leute in die Irre zu führen. Und Timotheus wird dorthin gesandt, nach Ephesus, mit der Aufgabe, weise diese Männer zurecht. Und in 1. Timotheus 1, Vers 5 gibt Paulus ihm eine Perspektive darauf, was für ein Ziel, was für einen Sinn er verfolgen soll. Und dieses Ziel ist, das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Also wir sehen eines, durchwegs durch die ganze Bibel, es gibt einen ultimativen Befehl, eine ultimative Auswirkung, die sich durch das Wort Gottes bewirken sollte. Und das ist Liebe. Das heißt, Liebe ist der Anfang des Glaubens durch Gottes Liebe. Es ist die Motivation des Glaubens, das, was dich antreibt. Und es ist auch die Auswirkung des Glaubens, die sich dann gegenüber anderen, besonders gegenüber Christen, auswirkt. Es ist also ein völliges Paradox und völlig unmöglich zu sagen, ich glaube dem Wort Gottes, aber diese Liebe ist nicht sichtbar. Das geht nicht. Und deshalb ist wichtig für dich, dass du Christen nicht daran misst, was sie sagen, sondern daran misst, was sie tun. Und auch für dich, wenn du viel von dem Wort Gottes weißt, Sünde aber nicht in den Begriff bekommst, dann brauchst du Hilfe in der Umsetzung. Das Wort Gottes ist praktisch. Das Wort Gottes erwartet Gehorsam. Das Wort Gottes erwartet Umsetzung. Und es reicht auch nicht aus, nur zu lesen. Es reicht nicht aus, nur auswendig zu lernen. Es reicht nicht aus, selbst nur zu verstehen, sondern es muss umgesetzt werden. Das ist das Ziel des Wortes Gottes. Und das Ziel mündet in Liebe zu deinen Nächsten in der Gemeinde. Deshalb ist es eine Zusammenfassung der gesamten Botschaft der Bibel. Liebt einander. Nun, was bedeutet dieser Befehl eigentlich? Was heißt es, einander zu lieben? Und wenn du dich umschaust in der Gemeinde, dann wirst du den einen oder anderen sehen, wo du spontan sagst, den mag ich von Natur aus. Ihr versteht euch auf Anhieb, ihr kommuniziert auf der gleichen Wellenlänge, ihr teilt Hobbys, ihr teilt Interessen, ihr teilt die Sprache, ihr teilt den Bildungsstand, den Bildungshintergrund. Vielleicht teilt ihr sogar die Lebenssituation, Kinder im gleichen Alter, gleich ähnliche Wohnsituation, ähnliche Berufssituation, ähnliche Kämpfe im Leben. Und es ist einfach, mit denen umzugehen. Und du sagst, ich mag die einfach und mit denen verbringe ich gerne Zeit. Natürlich verbringst du gerne mit ihnen Zeit. Doch das ist nicht biblische Liebe. Das ist nämlich die Liebe, die selbst die Welt schon kennt. Wenn ihr Matthäus 5, Vers 46 mal anschaut, dort spricht Jesus in der Bergpredigt zu den Juden und sagt, denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, das ist jetzt hier in dem Sinne von den allein den Juden grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Also wir sehen, dieses einfache, natürliche, ich mag den einfach, weil er mir liegt, ist weltlich, das macht sogar die Welt. Die Welt, die sucht förmlich nach Gleichgesinnten, die sie lieben kann. Die Welt ist wählerisch darin, sie ist egoistisch darin und sie ist auch äußerlich bequem in ihrer Anwendung von Liebe. Und was das dann dahin führt, ist auch zu so einer Art Gänseblümchen-Prinzip, wo du pflückst und sagst, ich liebe dich nicht, ich liebe dich, ich liebe dich nicht. Und so kommt Liebe und sie geht, wie als wenn nichts gewesen wäre. Nichts Konstantes, nichts Verpflichtendes, einfach ein Gefühl und einfach eine Neigung. Doch das ist nicht die Liebe, die im Geringsten mit dem gleichzusetzen ist, was die Bibel uns von uns erwartet. Biblische Liebe, wenn sie hier von Agape spricht, dann ist das keine Emotion. Keine Emotion. Das müssen wir erstmal zacken lassen. Das Einzige, was die Welt uns predigt, ist, Liebe ist Emotion. Die Bibel sagt, Liebe ist keine Emotion. Es ist kein Gefühl. Und deshalb ist die Welt auch so verwirrt und vor den Kopf gestoßen, wenn junge Menschen sich tatsächlich entscheiden würden zu heiraten und sagen, wir bleiben bis zum Ende des Lebens zusammen, weil das nicht passt in das Konzept der Welt. Liebe ist kein Gefühl. Biblische Liebe ist eine rationale Entscheidung, die aus einem Herzen, das von Gottes Liebe verändert wird, gegenüber anderen Christen gezeigt wird. Eine rationale Entscheidung. Lloyd-Jones drückt es so aus: Liebe ist niemals natürlich oder instinktiv, weil Liebe etwas ist, was bis in die Persönlichkeit durchdringt. Liebe überwindet Hindernisse und Entschuldigungen. Sie sieht über das hinweg, was man nicht mag, und minimiert es, um die Person zu sehen, die dahinter steht. Das ist biblische Liebe. Und genau deshalb kann Johannes auch sagen, das ist ein Befehl. Du hast den Befehl, den anderen zu lieben. Denn biblische Liebe entscheidet sich aktiv, auf jemanden zuzugehen. Biblische Liebe entscheidet sich aktiv, Unattraktives zu übersehen. Biblische Liebe entscheidet sich auch aktiv, über die natürlichen Verbindungen, die es gibt, hinwegzugehen. Biblische Liebe ist ein willentlicher Akt, der sich nicht auf emotionale Neigungen stützt. Ein Beispiel davon sehen wir in Gott selbst. Gott selbst in 5. Mose 7, Vers 7 bis 8 schreibt er von der Liebe, die er zu Israel gehabt hat. Was schreibt er dort? Nicht, weil ihr mehr wert als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Liebe fängt selbst für Gott nicht in der Liebenswertigkeit der Person an, sondern bei demjenigen, der sich aktiv entscheidet, ihn zu lieben. Das ist biblische Liebe. Deshalb ist es wichtig für dich zu verstehen und deshalb wichtig auch für dich anzuwenden. Rede nicht einfach von Beziehungen, die sich einfach entwickeln in der Gemeinde, sondern gewöhne dich daran, dass Beziehungen Arbeit kosten, dass du dich aktiv investieren musst. Gib dich auch nicht zufrieden einfach mit denen, die du ohnehin magst, weil du Hobbys und Interessen teilst, sondern geh bewusst auf die zu, die anders sind. Und gib dich auch nicht zufrieden mit denen, die du von Natur aus magst, sondern seh über das Natürliche hinweg. Liebe aktiv, Liebe aus Überzeugung, nicht nur aus Gefühl, und Liebe ultimativ, weil die Bibel es dir befiehlt. Jetzt sagst du, ich habe das ja verstanden. Ich weiß, dass das Liebe die Quintessenz des Wortes Gottes ist. Ich weiß auch, dass Liebe ein Befehl ist, etwas Aktives ist. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich umsetzen muss. So geht Johannes jetzt auch für uns weiter und erklärt uns das mit der nächsten Anweisung. Die zweite Anweisung ist: Liebe, denn nicht zu lieben ist Mord. Liebe deinen Bruder, denn nicht zu lieben ist Mord. Also bevor Johannes jetzt erklärt, was Liebe ist, fängt er jetzt erstmal mit einem Negativbeispiel an, was es nicht ist. Und so steht für uns in Vers 12, in 1. Johannes 3, Vers 12, schreibt er: Nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und hier bezieht sich Johannes auf dieses tragische Ereignis in 1. Mose 4, ab Vers 3. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die Welt war frisch erschaffen. Es gab kaum Menschen auf der Erde. Adam und Eva bekommen zwei Söhne, die Kain und Abel heißen. Der eine Schafhirte, der andere Ackerbauer. Und hättest du Kain gefragt zu der Zeit, sag mal, liebst du deinen Bruder? Was hätte der wohl gesagt? Natürlich liebe ich meinen Bruder, hab ja sonst niemanden. Jetzt lest mal mit mir, was dort passierte in 1. Mose 4, Vers 3. Dort heißt es: Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und wir lesen dann in Vers 8 von dem gleichen Abschnitt. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Das ist also das Ereignis, das passiert ist. Und das ist das Ereignis, worauf sich Johannes in unserem Brief bezieht. Zwei Männer, beide bringen ein Opfer. Das eine wird akzeptiert, das andere nicht. Der eine wird wütend und bringt den anderen um. Und Johannes stellt nun diese simple und logische Frage, wenn wir zurückgehen zu 1. Johannes 3, Vers 12, stellt er jetzt die Frage, warum ermordete er ihn? Und die Antwort, weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Also wir sehen, was Kain tat ist, er ließ sich in seinem Neid treiben. Abel hat was, was ich nicht habe. Oder er ließ sich auch in seinem Stolz treiben. Ich hab doch auch was gebracht. Er ließ sich in seiner selbstsüchtigen Art zu einer horrenden Tat reizen, zu dem Mord an seinem Bruder. Was hatte Abel denn, was Kain gefehlt hat? In Hebräer 11, Vers 4 lesen wir, dass durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, dass er gerecht war. Also der Unterschied ist eindeutig und könnte nicht klarer sein. Wir haben Abel, der gerecht war. Wir haben Kain, der ungerecht ist. Wir haben Abel, der Glauben hatte und für Kain, der in Selbstvertrauen agierte. Wir haben Abel, der dadurch Gottes Segen bekam und Kain, der es nicht bekam. Und was Kain jetzt in den Wahnsinn trieb, ist nicht primär, dass das Opfer nicht akzeptiert wurde, sondern dass sein Bruder dieser Superheilige ist, der alles richtig macht, der auch noch den Zugang zu Gott hat. Abel, dieser Gerechte. Und ihr müsst verstehen, Kain war kein gleichgültiger Ungläubiger. Kain hat ein Opfer gebracht. Kain glaubte an den gleichen Gott. Er war unterrichtet von den gleichen Eltern. Und trotzdem hat er seinen Hass so weit treiben lassen, dass er seinen Bruder erschlug. Und dadurch hat er sich selbst entlarvt. Sein Hass hat Kain entlarvt als den, der er wirklich ist. Ein ungerechter, ungläubiger Mann. Und so fährt Johannes jetzt fort, wenn wir in 1. Johannes 3 weiterlesen, in Vers 13. Was lesen wir dort? Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Das heißt, diesen Hass, den Kain auf Abel hegte, das ist der Hass, den die Welt auf Christen hegt. Und du fragst dich jetzt, aber wie kommt das denn? Ich bin doch ein ordentlicher Bürger, ich mache keinen Radau, ich suche den Frieden sogar von allen. Warum sollen die mich dann hassen? Und die Antwort liegt genau in der gleichen Grund. Der Grund ist, dass du gerecht bist, die Welt ungerecht. Und es ist dieser Gegensatz, der den Hass schürt. Und dazu kommt dann noch hinzu, dass du als Christ eine exklusive Lehre vertrittst, die sagt, es gibt nur einen Weg, es gibt nur einen König, es gibt nur eine Wahrheit. Und all das bringt die Ungläubigen, treibt sie in den Wahnsinn. Und deshalb ist Diskriminierung gegen Christen normal. Wir haben nichts Besseres zu erwarten, dass wir den Frieden genießen dürfen, den wir haben. Selbst in dieser Zeit ist ein Wunder und wir dürfen dafür dankbar sein. Und deshalb sagt Johannes, wundert euch bloß nicht, wundert dich bloß nicht, wenn die Welt dich hasst. Ein Kommentator schreibt, es ist von entscheidender Bedeutung, dass der Gläubige erkennt, dass solcher Hass, die natürliche Reaktion der sündigen Welt auf die Gerechtigkeit ist. Völlig natürlich, völlig normal. Du wirst es der Welt nie recht machen können. Und du wirst in der Schule gehänselt, weil du dich entscheidest, nicht mitzumachen, wenn jemand gequält wird oder wenn geschummelt wird. Du wirst von Arbeitskollegen belächelt, weil du dich bewusst entscheidest, keine Umwege zu gehen, nicht zu lügen, nicht bei der Arbeitszeit zu schummeln. Du wirst in Gesprächen mit Ungläubigen für dumm verkauft, weil du tatsächlich an einen Gott glaubst, der die Welt in 7 Tagen erschaffen hat, in 6 Tagen erschaffen hat und dazu noch seinen Sohn gab. Hass gegen Christen ist völlig normal. Deshalb wundere dich nicht, deshalb nerv dich auch nicht daran, deshalb sei nicht frustriert, sondern nimm es als Zeichen an, dass deine Werke deutlich sprechen, ich bin gerecht. Und so geht auch Johannes da gleich weiter. Er sagt, wundert euch nicht, und wir sehen jetzt in Vers 14 die Perspektive, die er stattdessen beleuchtet. Vers 14 lesen wir, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Es ist, darin liegt Gewissheit, dass wir die Brüder lieben, dass du ein Christ bist, liegt darin, dass du den Bruder liebst. Und während sich die Welt noch wie Kain verhält, hast du als Christ diese Hoffnung. Ich bin vom Tod zum Leben hinübergegangen. Das ist eine Wahrheit, die auch Paulus unterstreicht in Epheser 2. In Vers 5 zum Beispiel, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus sind wir lebendig gemacht worden. Durch Gnade seid ihr errettet. Und das ist eine Wahrheit, die wir begreifen müssen. Als Ungläubiger warst du geistlich tot und du hattest keine Hoffnung. Und wenn dann noch der Hass der Welt auf dich aufkommt, dann besteht auch noch die Gefahr, dass sie dir dein physisches Leben, das Einzige, das du noch hast, nehmen. Das ist nicht die Hoffnung, die du in dir trägst. Die Hoffnung, die du in dir trägst, ist die, sie können mir nehmen, was sie wollen. Mein ewiges Leben kriegen sie nicht. Deshalb diese Hoffnung, die hier ausstrahlt, du bist jetzt im Leben, das kann die Welt dir nicht nehmen. Sie mögen dich töten, aber du hast immer ein viel, viel höheres Gut. Du hast ewiges Leben. Du bist vom Tod zum Leben hinübergegangen. Und so fügt Johannes in Vers 14 hinzu, wer nicht lebt, der bleibt im Tod. Es ist also diese Liebe, die nur ein Christ hat, die beweist, dass du ewiges Leben hast und dass du von Gottes Liebe verändert wurdest. In Vers 15 schreibt Johannes, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Johannes macht eine ganz, ganz einfache Gleichung. Hass ist gleich Mord. Und wie wir das von Johannes kennen, gibt es nie irgendwas dazwischen. Entweder bist du Christ oder nicht. Entweder liebst du oder nicht. Entweder liebst du oder hasst du, ist der Gegensatz, den er hier deutlich macht. Und wenn du hasst, dann bist du kein Christ. Dann hast du das ewige Leben nicht ergriffen und ultimativ, dann mordest du. Und das stimmt auch mit den Worten überein, die Jesus selbst gepredigt hat in der Bergpredigt, in Johannes, in Matthäus 5. Wir waren vorhin schon mal da, ihr könnt noch mal darin zurückblättern. Matthäus 5, Vers 21 bis 23 macht Jesus diesen Unterschied deutlich. Dort sagt er, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. So, das war das Wissen, das die Juden selbst hatten. Wenn ich jemanden umbringe, dann muss ich mich vor Gericht verantworten. Jetzt geht Jesus aber weiter und sagt, ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, dem rohen Rat verfallen wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Jesus macht also deutlich, im Blick auf die Ewigkeit ist Hass ganz genauso schlimm wie Mord. Das kannst du auf eine Ebene hinstellen. Beides endet in der Hölle, beides endet im ewigen Tod. Und genau diese Tatsache unterstreicht Johannes hier für uns in 1. Johannes 3, Vers 15. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ein Menschenmörder kann kein ewiges Leben bleibend in sich haben. Das stimmt nicht überein, das passt nicht. Hass hat in der Familie Gottes keinen Platz. Und jetzt sagst du, ja, ich verstehe das ja, aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt wirklich jemanden aktiv und intensiv verachte in der Gemeinde. Und darum geht es auch nicht. Denn Hass fängt dort an, wo bloße Gleichgültigkeit regiert. Während Liebe ein aktives Zugehen ist, fängt Hass dort an, wo du jemanden einfach übersiehst, wo du gleichgültig bist. Du kommst zur Gemeinde, du sprichst lieb mit den Leuten, antwortest lieb, haust wieder ab und vergisst. Dann hast du deine Geschwister. Oder du hörst von Nöten, die Geschwister haben, und du reagierst überhaupt nicht drauf, mit keiner Tat. Dann hast du deine Geschwister. Oder du bist so beschäftigt, dass du einfach keine Augen mehr dafür hast, was in deinen Geschwistern vorgeht. Auch dann hasst du deine Geschwister. So fängt Hass bei Gleichgültigkeit an. Es fängt auch bei Egoismus, bei Selbstsucht an. Wenn du nur nach Möglichkeiten suchst, von dir selbst zu reden, nach Aufmerksamkeit zu bekommen, auch dann hasst du deine Geschwister. Wenn du nur unzufrieden bist, weil dein Dienst nicht wertgeschätzt, nicht gesehen wird, auch dann hasst du deine Geschwister. Oder wenn du beleidigt bist, weil man nicht einfach deine Nöte nicht sieht und nicht auf dich eingeht, so wie du es dir vorstellst, dann hasst du deine Geschwister. So fängt Hass schon an. Manchmal ist es bloßer Neid. Du guckst auf andere, du siehst die Kleidung, die Lebenssituation, die Fähigkeiten, die sie haben. Und du wirst dann wütend. Auch das ist Hass gegenüber deinen Geschwistern. Und dort, wo dieser Hass klein anfängt, dort bringt er böse Frucht hervor. Du kannst deinen Mitgeschwistern nicht mehr vergeben. Du kannst deinen Dienst in der Gemeinde nicht wahrnehmen, weil du nicht mal mehr auf deine Leute zugehen kannst. Und du wirst verbittert. Du kannst deinen Mitgeschwistern nichts mehr gönnen. Und das, meine Freunde, das ist Hass und das ist Mord. So definiert Johannes es für uns. Und deshalb so wichtig, wenn ein Mensch über seine Differenzen mit anderen Christen nicht hinwegkommen kann, wenn ein Mensch in seiner Gleichgültigkeit gegenüber anderen Christen nicht hinwegkommen kann, dann ist er kein Christ. Und ein solcher Mensch, wenn du einer dieser Menschen bist, brauchst du Buße, du brauchst Umkehr. Es ist nicht zu spät. Jetzt weißt du im Detail, was Liebe nicht ist. Und Johannes gibt uns nun eine dritte Anweisung. Liebe deinen Bruder, indem du dein Leben gibst. Wir sind endlich an dem Punkt, wo Johannes uns einen Ausblick gibt, was die Liebe wirklich ist. Wir sind endlich an dem Punkt, wo Johannes uns ein positives Beispiel statt diesem tragischen Beispiel von Kain präsentiert. Lest mal mit mir in Vers 16, 1. Johannes 3, Vers 16. Was schreibt Johannes hier? Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Das ist so eine Erleichterung in diesem Text. Also wir haben das traurige Beispiel das von Kain und jetzt dieses wundervolle Beispiel von Jesus Christus selbst, der sein Leben hingab für uns. Und wenn Johannes hier von Jesus spricht, dann ist es nicht nur ein Beispiel unter vielen, sondern er sagt, das ist das Beispiel. Er schreibt, hierin haben wir die Liebe erkannt. Das ist die Definition von Liebe. So ist Liebe zu verstehen. Und wenn du dich fragst, was ist Liebe überhaupt, dann ist es das. Das ist die Liebe. Hieran habe ich die Liebe erkannt. Und die fing nicht erst am Kreuz Christi statt, wo er sein Leben gab und starb. Es fing weit früher an. Philipper 2, Vers 5 zeichnet das für uns. In Philipper 2, Abvers 5, dort schreibt Paulus, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Also auch hier benutzt Paulus Jesus Christus selbst als Vorbild für die Gesinnung, die Christen untereinander haben sollen. Und jetzt das Beispiel, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie der Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Und jetzt stellt euch das einmal vor. Jesus Christus, Gott der Welt, das höchste Wesen dieser Welt, gibt seine hohe Stellung auf und wird zu nichts. Er wird Mensch und er wird nicht nur irgendein Mensch, der auf der Welt noch eine hohe Position hätte in Form eines Königs, eines Priesters, eines Gelehrten. Nein, er wird Mensch, der im Stall zur Welt kommt, Sohn eines Zimmermanns, der dann aber noch demütig von Herzen jahrelang auf dieser Welt dient, der predigt, der dient und der bereit ist, am Ende das Kreuz auf sich zu nehmen und zu sterben. Das ist das Vorbild, dem wir folgen. Und ein Kommentator schreibt dann für uns, dass Jesus nicht nur als Märtyrer gestorben ist, nicht nur wie manche Christen gestorben sind, sondern als jemand, der freiwillig sein Leben für dich gab. Das ist das Beispiel. Und jetzt lest einmal mit mir in Jesaja 53, einfach um uns das nochmal vor Augen zu führen, welch ein Opfer unser Gott für uns gebracht hat. Jesaja 53, Abvers 3. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch, unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandelten uns, jeder auf seinem Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm vor seinen Scherern ist, und er tat seinen Mund nicht auf. All das tat er für dich. Das ist Liebe. Das ist nicht nur ein Beispiel, das ist die ultimative Liebe. Liebe ist kein Gerede. Liebe ist aktiv. Liebe opfert. Liebe gibt. Bis zum Tod. Und so führt Johannes jetzt an, in 1. Johannes 3, Vers 16 für uns. Nachdem er dieses Beispiel von Christus gezeigt hat, auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. So wie Christus sein Leben hingab, wie er alles aufgab, genauso bist du schuldig, dein Leben für deine Mitgeschwister aufzugeben. Und wenn Johannes hier schreibt, wir sind es schuldig, dann ist es nicht so, wie wir manchmal sagen, ja, ich weiß, ich sollte mehr beten. Ja, ich weiß, ich sollte gastfreundlicher sein. Oder ja, ich weiß, ich sollte mehr lieben. Nein, die Worte, die Johannes hier benutzt sind, das ist deine Verpflichtung. Von dem Moment an, wo du Christ bist, verpflichtest du dich, dein Leben zu geben. Es ist nicht nur eine Option, es ist nicht nur etwas nach dem Motto, ich weiß, ich könnte es besser machen, sondern es ist das ultimative Mandat eines Christen. Der Preis, den du als Christ bezahlst. Dein Leben für deine Geschwister zu geben. Nun, wie sieht das dann praktisch aus? Du wirst nicht mehr für deine Geschwister sterben müssen, um für die Sünden zu bezahlen. Das hat Christus ein für alle Mal getan. Das ist nicht deine Aufgabe. Doch wie gibst du nun persönlich dein Leben hin? Und die Antwort finden wir in Vers 17, in 1. Johannes 3, Vers 17. Wer aber irdischen Besitz hat, und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Und hier haben wir ein ganz praktisches, einfaches Beispiel für dich heute, wie du dein Leben für deine Geschwister hingehen kannst. Und er spricht von Besitz, irdischen Besitz. Und das kann zum einen materiell, das kann aber auch immateriell sein. Das kann Geld, Kleidung, Essen, Möbel, Elektronik, was du auch hast sein. Es kann aber auch Zeit, Kraft, Energie, Einsatz, Energie und so weiter und so fort sein. Was du beten kannst, all dein Besitz, den du hast. Was hast du, das deinem Nächsten in der Gemeinde fehlt, das du ihm geben kannst? Und dann fang bloß nicht an, so zu denken, Mensch, ich habe für das Ding eigentlich mal 200 Euro ausgegeben, ich müsste jetzt mindestens 100 verlangen. Oder fang auch bloß nicht an zu denken, Mensch, mit dieser Zeit, die hatte ich mir eigentlich reserviert, um mein Hobby mal wieder zu machen, wenn du weißt, der Nächste braucht es. Oder denk auch nicht, Mensch, an seiner Stelle hätte ich das anders gemacht, da wäre ich gar nicht erst in die Situation gebraucht. Wenn er deine Hilfe braucht, gib sie ihm. Denk auch nicht, was kommt am Ende für mich heraus, wenn der Nächste dich braucht. Denk auch bloß nicht, das Schlimmste, was mir jetzt passiert, ist, krank zu werden und Covid zu bekommen oder in Quarantäne zu müssen, wenn der Nächste dich braucht. Denke nicht, Mensch, ich gebe ja nur. Ich krieg ja nichts. Gott wird dich belohnen. Liebe zu den Geschwistern verlangt keine Revanche. Liebe zu den Geschwistern ist kein wie du mir, so ich dir. Ich lade dich ein, du lädst mich ein. Ich passe auf dein Kind auf, du passt auf mein Kind auf. Die Liebe zu den Geschwistern ist frei, sie ist großzügig und sie ist opferbereit. Nun, die Bibel propagiert dann aber keinen Kommunismus. Es geht nicht darum, dass wir alles in einen Pott schmeißen und es einigermaßen regelmäßig verteilen, damit Fairness hält. Darum geht es nicht. Und wir sehen das auch im Beispiel in Apostelgeschichte 4 so, dass die grundsätzliche Bereitschaft, selbst unter den ersten Christen gab, die grundsätzliche Bereitschaft zu geben, was sie haben, damit die Nöte derjenigen, die was brauchen, gestillt werden. Und somit wurde jedes Bedürfnis in der Gemeinde gestillt. Es gab keinen, der etwas litt, weil die anderen, die etwas übrig hatten, es weiterreichten. Deshalb eine lebendige Gemeinde zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Nöte der Einzelnen sieht und sich dafür sorgt. Und wenn Johannes in Vers 17 von Sehen schreibt und sieht seinen Brudermangel leiden, dann geht es nicht darum, dass du das einfach normal oberflächlich wahrnimmst, sondern das Wort, das benutzt wird, spricht von Beobachten, von Erfassen, von Wahrnehmen, von gründlich Untersuchen. Dieses Sehen ist aktiv. Du gehst also aktiv durch die Gemeinde, guckst aktiv, wer hat einen Mangel, den ich stillen kann. Du hältst Ausschau nach diesen Nöten. Und die Liebe Gottes, die in dir ist, die drängt dich danach, deine Liebe auch in dieser Form zu zeigen. Deshalb fang an zu beten. Fang an zu beten, dass der Herr dir die Augen öffnet für die Nöte deiner Mitgeschwister. Erfasse, was du hast. Was kannst du geben? Es mag kein Geld sein, aber es mag etwas anders sein, was dem anderen fehlt. Und dann fang an zu geben. Gib, was du hast. Gib es opferbereit. Gib über dein Vermögen hinaus. Gib über deine Erwartungen hinaus. Gib dich selbst auf, um deinen Geschwistern zu dienen. Jesus selbst sagt in Markus 8, Vers 35, wer sein Leben erretten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erretten. Hier in 1. Johannes 3 ist der Weg, wie du dein Leben um des Evangeliums willen verlieren kannst. Bis zu dem Punkt, dass du dein physisches Leben verlierst. Johannes schließt nun den Abschnitt für uns in Vers 18. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Es ist so, so einfach zu sagen, ich liebe dich. Aber es bedeutet vielmehr, das zu tun, was die Liebe von dir verlangt. Und die Werke, die du bringst aus Liebe für deine Geschwister, werden Zeugen von dem, was in deinem Herzen wirklich ist. Und Jakobus hat das Beispiel für uns auch nochmal illustriert in Jakobus 2, Vers 15. Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige. Was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Der Glaube selbst beweist sich in deinen Werken. Mit deinen Werken beweist du, dass du deinen Brüdern liebst. Mit deinen Werken beweist du, welcher Gott in deinem Herzen regiert. Und wenn du vorausschaust auf die Ewigkeit, wenn du einst vor Jesus stehst, dann bete darum, dass Jesus zu dir eins sagen kann, was er selbst erwähnt hat in Matthäus 25, Vers 34. Dort spricht er, dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Und jetzt kommt's. Denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen. Mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Ich war nackt und ihr bekleidete mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten zu ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben es dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr es einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Und ihr versteht, die Liebe, die ihr zu anderen Christen zeigt, das ist Dienst für Gott. Und es wird sich auszahlen in Ewigkeit. Dienst an den Nächsten in der Gemeinde hat Ewigkeitswert. Es hat Bestand. Es zahlt sich aus, wenn du so willst. Nun fang bei dir selbst an. Steh nicht da und warte, bis jemand die Predigt umsetzt. Fang bei dir selbst an. Erwarte nicht, dass Freundschaften sich einfach nur entwickeln. Das, was Johannes hier zeigt, ist die tiefste Liebe, die du haben kannst. Es ist die Liebe, die die Welt mit offenen Munden dastehen lässt. Wie kann das sein? Es ist die Liebe, die das Zeugnis der Welt ist. Deshalb fang an, diese Liebe in deinem engsten Kreis zu üben. Männer, liebt eure Frauen auf diese Art. Gebt euch hin. Frauen, liebt eure Männer auf diese Art. Gebt euch selbst hin. Kinder, liebt eure Eltern auf diese Art. Und Gemeinde, liebt euch gegenseitig, so wie der Herr es uns geboten hat. Damit die Welt uns ansieht und sagen kann, das ist ein anderer Geist, den kennen wir nicht. Da muss was anderes sein. Wie Jesus gesagt hat, daran erkennt die Welt, dass wir seine Jünger sind. Lass dich also nicht blenden von der ständigen Botschaft der Welt. Lass dich nicht irritieren von dem Gefühlsgedusel, das uns ständig wieder ablenkt. Sondern eiche dich auf das, was das Wort Gottes sagt. Und lerne zu lieben, wie das Wort Gottes es verlangt. Aktiv und opferbereit, bis dass du dein Leben gibst. Lieber Vater im Himmel, dein Wort ist manchmal hart. Dein Wort verlangt manchmal viel von uns. Dein Wort ist und doch so erfrischend, an dem zu sehen, was du, Herr, in uns tust. Du bist derjenige, der uns von Mördern zu Liebenswerten, zu Liebenden gemacht hat. Du bist derjenige, der uns befähigt, unsere Geschwister im Glauben so zu lieben, wie du es getan hast, Herr, am Kreuz. Ich danke dir dafür, was du in unserer Gemeinde schon gewirkt hast, wie stark diese Bruderliebe sichtbar ist. Herr, aber du packst diese Erinnerung in dein Wort, damit wir immer wieder erinnert werden und sehen, was alles dazugehört und dass wir nicht abgelenkt werden. Und Herr, ich bitte dich darum, dass wir nicht abgelenkt werden. Ich bitte dich darum, dass du durch diese Gemeinde ein solch starkes Zeugnis ausstrahlst, das sich bewährt durch die Liebe, die wir untereinander haben, Herr. Herr, ich bitte dich, dass du zur Buße führst, wo Buße notwendig ist. Dass du hilfst, uns gegenseitig anzuspornen, diese Liebe zu praktizieren. Herr, und vor allen Dingen, Herr, dass du verherrlicht wirst. Amen.